Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Freitag, den 30. November. Zusammengestellt von der Radiokampagne Berlin. Heute mit folgenden Beiträgen. Aufklärung gegen Extremismus. Der Extremismus-Clip der Bundeszentrale für politische Bildung bietet Indoktrination und nicht politische Bildung. Kampf gegen Rechts. Die schwarz-gelbe Regierung in Berlin meldet sich vom Kampf gegen Rechtsextremismus ab. Textilfabriken für den Weltmarkt. 2 Monate nach einem katastrophalen Brand in einer Textilfabrik in Pakistan kam es nun auch in Bangladesch zu einem Brand. 1 Million Franken für die Umverteilung. Linke Wochenzeitung WOZ war zu Besuch bei den 300 reichsten Schweizern. Ahnungslos, was ist Extremismus? Das ist der Titel eines Aufklärungsvideos der Bundeszentrale für politische Bildung. Der kurze Clip dauert 2 Minuten 30 Sekunden und beginnt mit dem Satz: Es herrscht Bombenstimmung in Deutschland. Die Linken fackeln Luxuskarossen ab und die Rechten kontern mit den sogenannten Dönermorden. Zitat Ende. Das Video hat so viel Kritik hervorgerufen, dass die Bundeszentrale sich nun genötigt sah, das Video von ihrer Internetseite zu entfernen. Auch wenn der Referent im Fachbereich politikferne Zielgruppen der Bundeszentrale für politische Bildung, Arne Busse, das Video gegenüber dem Radio Dreieckland Freiburg verteidigte. Radio Dreieckland sprach ausführlich mit Albert Scherr, Soziologieprofessor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, über das Video. Mit diesem Video sollen sogenannte bildungsferne Schichten angesprochen werden. Nun stellt sich die Frage, ob das Video in dieser Form ein geeignetes Mittel hierfür ist.
Dieses Video ist sowohl formal wie inhaltlich völlig inakzeptabel. Und das dürften, glaube ich, auch alle, die in der Fachdiskussion der politischen Bildung irgendwie engagiert sind, auch so sehen. Also es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Grund, dieses Video in irgendeiner Weise zu verteidigen.
Du beschäftigst dich seit Jahren mit dem Thema Bildungsarbeit gegen Rechts. Was gibt es denn deiner Meinung nach bei dieser Arbeit zu beachten, was die Bundeszentrale für politische Bildung jetzt in dem Video nicht beachtet hat?
Also ich würde erstmal sagen wollen, die Bundeszentrale macht natürlich sehr unterschiedliche Arbeitsansätze. So ein allgemeiner Extremismusansatz ist in der Bundeszentrale sehr umstritten. Und es ist auch keineswegs klar in der Fachdiskussion, wie diese sogenannten bildungsfernen Gruppen sinnvoll erreicht werden können. Es gibt seit 2-3 Jahren gibt es eine fachwissenschaftliche Diskussion dazu. Und ich würde erstmal sagen wollen, das prinzipielle Ziel, jetzt nicht immer nur die Akademiker zu erreichen, seitens der Bundeszentrale ist eine richtige Zielsetzung. Denn die spannende Frage ist, wie kann das gehen, ohne dass man in völlig simplifizierende, falsch vereinfachende, dogmatische, ideologische Muster rückverfällt. Das ist die spannende Frage. Und die Antwort auf der politischen Bildungsszene wäre ja, es muss quasi um seminaristische Arbeitsformen gehen, die tatsächlich an den Problemen und Fragestellungen der jeweiligen Zielgruppen ansetzen und die nicht so eine Ideologievermittlung von oben nach unten betreiben wollen. Und das ist der Fehler des Videos. Das Video hat eine bestimmte Idee, was will man denen beibiegen? Und dann bricht man das auf so eine ganz simple Form runter. Und das ist quasi Indoktrination, aber nicht politische Bildung, was so ein Video betreibt.
Also der Wunsch, über die Form Inhalte rüberzubringen, das ging deiner Meinung nach schief. Es hätte der Inhalt mehr angeguckt werden müssen.
Also Form und Inhalt sind dann nicht beliebig sozusagen. Man kann ja so ein Thema wie das Thema des Videos, da steckt da die Frage drin, was heißt es Extremismus, was heißt Linksextremismus, was heißt Rechtsextremismus, welche Rolle spielt Gewalt in dem Kontext? Da stehen eine ganze Menge komplizierte Fragen drin. Und man kann komplizierte Fragen, zum Beispiel wie legitim ist der Extremismusbegriff, kann man halt nicht mit einfachen Formen beantworten. Die brauchen halt dann auch eine Form, die es zulassen, ein bisschen differenziert zu reden.
Zum Thema, wie legitim ist der Extremismusbegriff? Du selber gibst als deinen Arbeitsschwerpunkt auch Rechtsextremismus an. Im Video jetzt von der Bundeszentrale für politische Bildung werden, wie üblich in der Extremismus-Theorie, Ränder konstruiert. Die Mitte wird dann meist freigesprochen von Rassismus etc. Ja. Rechts und links werden gleichgesetzt. Wenn du dir selber auch den Arbeitsschwerpunkt Rechtsextremismus gibst, Albert, tust du damit nicht ein bisschen dazu beitragen, dass die Etablierung der Extremismustheorie voranschreitet, man dann in ihrer Form beim Video von der Bundeszentrale für politische Bildung betrachten kann?
Es gibt natürlich auch einen Extremismus der Mitte. Man kriegt ja einfach nur ein Sprachproblem. Es macht ja jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt von Linksextremismus oder Linksradikalismus oder von Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus rede. Man kann sich nicht auf so eine sprachliche Bereinigungsübung zurückziehen. Was man machen muss, ist sehr klar benennen, was man meint, wenn man den Begriff verwendet. Ich würde mich jederzeit klar distanzieren wollen von einer Variante von Extremismustheorie, die mit so einer Gleichsetzungsvokabular einhergeht. Ich würde mich aber auch distanzieren von Positionen, die generell unterstellen, es gibt auf der Linken keine problematischen Positionen. Es gibt auch auf der Linken problematische Positionen. Es gibt, das hat die Linke im Bundestag wirklich gut diskutiert, eine Tradition des linken Antisemitismus. Es gibt eine schwierige Linie einer linken Demokratieablehnung. Wenn man denke an die ganze Axte, die über die SED und die Dekapisten und die KBW-Freaks und andere in Deutschland vorhanden war. Also wenn man sich gegen den Extremismusbegriff abgrenzt, um zu sagen, auf der Linken kann es per se keine problematischen Strömungen geben, dann ist das Selbstbetrug. Und das muss ich natürlich klar sagen. Natürlich steckt ein, wenn man jetzt das Problem Rassismus, Rechtsextremismus in Blick nimmt, steckt der Kern des Problems in der Mitte der Gesellschaft. Das ist ganz klar.
Gehen wir nochmal auf das Video ein, ahnungslos, was ist Extremismus? Jetzt stellt die Bundeszentrale für politische Bildung ja auch zahlreiche Materialien, auch für den Schulunterricht zur Verfügung für die Bildungsarbeit. Disqualifiziert sich ein Akteur, der mit so plumpen Feindbildern operiert, wie im Video ahnungslos, was ist Extremismus, nicht komplett für die politische Bildungsarbeit an Schulen etc.?
Ich will so weit aus verschiedenen Gründen nicht gehen. Ich habe es anfangs schon mal gesagt, es gibt innerhalb der Bundeszentrale unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Positionen, gerade auch zu diesen Themen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten in der Bundeszentrale, die zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus gute Arbeit machen. Die haben auch wirklich gute Publikationen zu dem Thema rausgegeben. Ich würde erst mal einschätzen, dass dieser Versuch, jetzt diese sogenannten bildungsfernen oder schwer erreichbaren oder sonst wie titulierten Zielgruppen zu erreichen, dass der sich an dem Video genau als hier problematisch erweist. Dass die Bundeszentrale aufgefordert ist, zu sagen, wir können uns nicht einfach auf die Ebene der Formate legen. Wir müssen auch schauen, dass selbst bei solchen Formaten die inhaltlichen Kriterien klar gehalten werden. Und man kann so eine Arbeit mit bildungsfernen Zielgruppen offensichtlich nicht sinnvollerweise von dem Rest der Diskussion abspalten.
Die Bundeszentrale für politische Bildung will, wie gesagt, das Video nun überarbeiten. Kann das Video deiner Meinung nach sinnvoll überarbeitet werden? Wie muss das aussehen?
Also dieses Video hat sowieso einen völlig falschen Ansatz. Es gibt ja eine Fachdiskussion über die Arbeit, wie erreicht man diese Zielgruppen? Und das Ergebnis dieser Fachdiskussion heißt, wenn man mit diesen Zielgruppen arbeiten will, soll man an den Themen arbeiten, die bewegen. Das heißt, ihre Probleme mit Schule, mit Arbeit, mit Ausbildung, mit Wohnungsmangel, mit Sozialhilfekürzungen, also das, was den, ich sag's jetzt mal ein bisschen so polemisch, gemeinen Hauptschüler, den Lehrlingen im einfachen Beruf interessieren kann. Was das Video macht, das gibt ja keine Antwort auf die Frage, wie kommst du mit beschissenen Arbeitsbedingungen zurecht und warum ist der Migrant nicht daran schuld, dass dein Lohn so niedrig ist, sondern das Video versucht einen ganz abstrakten Begriff, nämlich Extremismus, der die Zielgruppe wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, dieser Zielgruppe nahezulegen. Also er geht genau gegen die fachliche Perspektive von den Fragestellungen, Erfahrungen, Problemen derjenigen auszugehen. Und es geht weg und versucht quasi Norm- und Inhaltsvermittlung zu betreiben. Und das geschieht in einer Art und Weise, die ist einfach nur bodenlos. Also du hast ja vorhin die Eingangssequenz zitiert. Und die ist einfach nur falsch, unsinnig und fehlorientierend. Also dieses Video kann man einfach nur löschen sozusagen. Dann sollte man vielleicht versuchen, ob man Neues produzieren kann. Aber mit Überarbeiten ist es in dem Fall nichts getan, weil weder Form noch Inhalt irgendwie sinnvoll sind dieses Videos.
Die die bundesdeutschen Programme des Bundesfamilienministeriums, die maßgeblich die Arbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus finanzieren, laufen Ende 2013 aus. Im Haushaltsbeschluss für das folgende Jahr hätte eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung aufgenommen werden können. Diese würde die Weiterfinanzierung der Projekte gegen rechts garantieren. Allerdings hat dies die schwarz-gelbe Koalition abgelehnt, als sie am 23. November den Haushalt für das Jahr 2013 beschloss. Damit wird die Weiterfinanzierung dieser wichtigen Arbeit für einen langen Zeitraum unterbrochen, denn erfahrungsgemäß wird durch die anstehende Bundestagswahl im Herbst 2013 der Haushalt für das Folgejahr erst sehr spät verabschiedet werden. Das Radio Korax Halle sprach mit dem Bundestagsabgeordneten Burkhard Lischka von der SPD und fragte, wieso sich der Bundestag entschieden hat, die Mittel für diverse Projekte gegen rechts nicht weiter zu vergeben.
Nun, da müssen Sie im Augenblick natürlich die Regierungsmehrheit fragen. Wir haben uns als SPD-Bundestagsfraktion dafür eingesetzt, dass diese Projekte gegen Rechtsextremismus weiter finanziert werden. Das ist der entscheidende Punkt. Nach dem Willen der schwarz-gelben Bundesregierung sollen die Mittel Ende 2013 auslaufen. Und es gibt keine weitere Finanzierung, die im Augenblick vorgesehen werde. Und das bedeutet, dass viele, viele Initiativen und Projekte ihre Arbeit dann Ende 2013 einstellen müssen, sofern es dabei bleibt. Wir haben einen entsprechenden Antrag eingebracht, dass diese Projekte auch über das Jahr 2013 finanziert werden, aber der ist mit schwarz-gelber Mehrheit abgelehnt worden.
Und wieso hat sich die SPD da nicht noch mehr eingesetzt gegen diese Mittelkürzung? Also es gibt ja, also mäßig, man kann ja Pressemitteilungen rausschicken und sich da eigentlich viel einsetzen.
Nun, ich habe hier vor mir liegen insgesamt 8 Pressemitteilungen der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben vor allen Dingen bis kurz vor Schluss auch noch über eine namentliche Abstimmung versucht, hier eine Mehrheit hinzubekommen. Aber wir sitzen in der Opposition und Frau Schröder hat kein Interesse daran, dass hier das Engagement gegen rechts offensichtlich weitergeführt wird über das Jahr 2013 hinaus. Und deshalb gehört das, glaube ich, zu den Aufgaben einer künftigen, hoffentlich dann anderen Bundesregierung nach der Bundestagswahl, hier möglichst schnell für eine Anschlussfinanzierung zu sorgen, weil ansonsten fast alle Gruppen und Projekte, die sich hier engagieren, ihre Arbeit zunächst einmal einstellen müssen. Und das wäre fatal, weil wir alle wissen, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus eine Daueraufgabe ist.
Wie rechtfertigt denn der Bundestag jetzt quasi das aus für zahlreiche Projekte, also für Opferberatung oder auch für die Vielzahl an regionaler und lokalen Initiativen?
Die schwarz-gelbe Bundesregierung und vor allen Dingen die Familienministerin Frau Schröder haben da keine besondere Begründung für geliefert, haben gesagt, wir lassen das zunächst mal 2013 auslaufen, da muss nach der Bundestagswahl entschieden werden, dass fortgeführt wird. Das steht allerdings in einem deutlichen Widerspruch zu einem Beschluss, den der Bundestag vor einem Jahr angesichts des Bekanntwerdens der NSU-Terrorzelle hier auch verabschiedet hat, dass er nämlich gerade den Kampf gegen Rechtsextremismus vollkommen zu Recht zu einer Daueraufgabe erklärt hat. Und mir selber ist es unverständlich, wie die schwarz-gelbe Bundesregierung dann hier eine Anschlussfinanzierung verhindert über das Jahr 2013 hinaus.
Aus der Resolution geht ja jetzt eine Lüge quasi einher, würde ich sagen, oder?
Ja, zumindest geht damit einher, dass offensichtlich die Familienministerin Frau Schröder es nicht ernst meint mit dem Kampf gegen den Rechtsextremismus. Das hat ihr Verhalten vor einem Jahr schon gezeigt, als sie die Mittel kürzen wollte, als sie dann allerdings auch von den Regierungsfraktionen auf Druck der Opposition eben entsprechend das korrigieren musste. Aber jetzt die erneut fehlende Anschlussfinanzierung zeigt, Frau Schröder nimmt es eben nicht ernst mit dem Kampf gegen den Rechtsextremismus und die vielen Initiativen, die hier seit Jahren wirken, vollkommen im Regen stehen.
Die SPD rechtfertigt jetzt im Prinzip, dass die selber jetzt dagegen nichts machen konnten, dass sie halt einfach die Opposition sind und auch nicht, weiß ich nicht, die Stimmenzahl hatten,
ja,
da was
zu tun.
Ja,
wir haben, wie gesagt, einen Antrag gestellt, womit man das hätte ändern können. Dieser Antrag hat keine Mehrheit gefunden, weil sowohl Union als auch FDP dagegen gestimmt haben. Wir sagen aber genauso deutlich, sollten wir nach der Bundestagswahl Regierungsverantwortung haben, werden wir schnellstmöglich dafür sorgen, dass diese Initiativen eine dauerhafte Finanzierung bekommen.
Was sagen Sie denn jetzt den zahlreichen Projekten, die es schon gegen Rechtsextremismus gibt, also den Menschen, die da quasi auch darauf angewiesen sind oder denen das auch passiert im Alltag? Was können die jetzt tun und was können Sie denen jetzt sagen?
Nun, ich glaube, dass man vor allen Dingen das nicht klaglos hinnehmen sollte, sondern dass die verschiedenen Initiativen wirklich auf ihre Bundestagsabgeordneten, insbesondere von den Regierungsfraktionen zugehen, auf das Familienministerium zugehen und deutlich machen, dass hier wirklich ein Abbruch der Aktivitäten droht und dass das schädlich wäre, sowohl für unsere Demokratie als auch für das zivilgesellschaftliche Engagement in unserem Land.
Ist sich die CDU und die FDP, sind die sich überhaupt bewusst, was das für Folgen hat? Also, dass die Projekte jetzt einfach nicht mehr stattfinden werden?
Ja, das wissen Sie schon. Das ist ja nun auch eindeutig von uns thematisiert worden in der entsprechenden Haushaltsdebatte, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass eben 3/4 der Projekte über 2013 dann nicht mehr arbeiten können. Insofern, wenn CDU und FDP das abgelehnt haben, hier für eine Anschlussfinanzierung zu sorgen, dann haben sie das schon in dem Bewusstsein gemacht, dass diese Projekte, wie gesagt, vor dem Ausstehen nach 2013.
Und das sind ja jetzt ja 29 Millionen Euro, die da im Prinzip fehlen oder die jetzt für andere Dinge genutzt werden. Und wo werden die dann zu finden sein?
Na, die werden zum Beispiel zu finden sein beim Betreuungsgeld, das jedes Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro kostet. Und wir haben in vielen, vielen Bereichen gesehen, sowohl in familienpolitischen Bereichen als auch in anderen Bereichen der Sozialpolitik, dass man dieses Geld zum Teil versucht hat, zusammenzukratzen für so ein unsinniges Projekt wie das Betreuungsgeld. Und den Rest, den hat man auf Pump finanziert und hat dadurch nicht die Staatsverschuldungsquote gesenkt.
Kaum 2 Monate her ist das Brandmassaker bei Ali Enterprises in Karachi, Pakistan. Nun ist ein neuer verheerender Brand bei Tasreen Fashions in Dhaka in Bangladesch ausgebrochen. Die Weltmarktfabriken für den Norden und den Süden garantieren angeblich unabhängige Kontrollen ihrer Betriebe. Und sie garantieren neben verweigerten Arbeitsverträgen, unbezahlten Überstunden, einem Hungerlohn und unsicheren Arbeitsbedingungen vor allem auch Todesfallen. Das Radio Dreieckland Freiburg sprach mit Dr. Thomas Seibert von Medico International über die Forderungen der ArbeiterInnen, über die Rolle der Gewerkschaften und ihren hiesigen UnterstützerInnen. Zunächst ging es um die Frage, welche Forderungen Medico International konkret an die Textilriesen wie C&A, Kick und Co. stellt.
Also es gibt Forderungen auf 2 Ebenen, kann man sagen. Das eine sind Sofortforderungen, das andere sind politische Forderungen, die wir stellen, ohne anzunehmen, dass in nächster Zeit da was geschieht. Also das eine bezieht sich auf die Vorfälle selbst. Das bedeutet volle Entschädigung. Das bedeutet einem sich stellen auch juristischen Verfahren. Denn es muss gesichert werden, dass das Entschädigungszahlen nicht ein sich freikaufen wird. Und das bedeutet Zustimmung zu einer umfassenden und unabhängigen Aufklärung, betrifft dann auch den prekären Punkt, dass C&A ja jetzt wieder dasselbe tut wie Kick schon im Fall in Karachi. Sie behaupten, sie hätten das durch unabhängige Gutachter prüfen lassen, die Sicherheitsvorkehrungen, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Was im Übrigen sehr wohl sein kann. Wir wissen auch, dass im Karachi-Fall europäische Unternehmen dieses Begutachtung vorgenommen haben. Aber das heißt dann, die Gutachter sind mit in die Rechenschaftspflicht zu nehmen. Und es ist natürlich klar, also so offenkundig, es reicht ja ein Blick im Fernsehen auf diese Gebäude. Wenn KIK und C&A diesen Gutachten vertraut haben, dann weil sie vertrauen wollten und weil sie wussten, was diese Gutachten bedeuten.
Beziehungsweise sie müssen sich dann auch die Fehler dieser Gutachten selbst zuordnen lassen, beziehungsweise müssen sie haftbar machen.
Genau, also, das liegt auf der Hand. Es kann nicht sein, dass KIK oder C&A nie vor Ort gewesen sind. Es kann unabhängig davon nicht sein, dass sie kein Wissen haben, wie es dazugeht. Und insofern ist das mit den Gutachten im Grunde eine, so kann man es gut nennen, Sicherheitsvorkehrung, die diese Unternehmen treffen, damit sie tun können, was sie tun. Aber es ist nicht ein Nachkommen der Verantwortung, die sie haben. Das liegt auf der Hand.
Auch diese Entschädigungsforderungen, die ihr aufstellt, werden jetzt ja schon seit September von KIK vor sich hergeschoben. Ich glaube, sie haben angeboten, jetzt 1 Million Dollar oder Euro in dieser Größenordnung für die 300 Toten und die ganzen Familien, die daran hängen in Karachi. Also das ist ja auch irgendwo unglaublich, also was da gedacht wird, man könne abspeisen.
Das ist es. Also das wären knapp 7.000 Euro pro Familie sozusagen, die da bereitgestellt werden. Wobei das nochmal so ist, dass sie das in zwei Fristen zahlen wollen, also erst 500.000, dann die zweiten. Es ist aber jetzt schon klar, dass es höhere Forderungen geben wird. Hier ist jetzt natürlich ein Punkt, der auch die Verzögerung in der Zeit begründet. Es läuft im Moment ein internationaler Prozess, um zu ermitteln, was angemessene Entschädigungsforderungen sind. Denn unsere pakistanischen Kollegen sind mit dieser Situation so natürlich auch nicht vertraut und müssen sich erstmal kundig machen, was sind denn entsprechende, wirklich angemessene Höhen. Es gibt einen Präzedenzfall in Bangladesch, wo eine gütliche Einigung erzielt wurde in einem ganz vergleichbaren Fall. Da ging es dann aber eben um 20 Millionen. Das war die Entschädigungssumme, die dann tatsächlich geflossen ist. Das ist die Orientierungssumme auch für Karachi. Das wird sie jetzt im zweiten Fall für Dhaka auch sein. Und es gibt natürlich nochmal einen zweiten Punkt. Das ist der richtig dramatische Punkt. Also noch immer stehen die Zahlen der Opfer nicht fest. Damit komme ich auf die zweite Ebene von Forderungen, die gestellt worden sind. Das gibt dann etwas, das klingt jetzt zynisch, wenn ich das erzähle. Es ist aber sozusagen das wirkliche Leben. In diesen Fabriken wurden, in Karachi ist es gesichert, von Dhaka weiß ich das nicht, aber ich unterstelle mal, dass es ähnlich sein wird, den dort Beschäftigten die Arbeitsverträge nicht ausgehandelt. Das hatte verschiedene Vorteile für die Unternehmen und für die beteiligten staatlichen Behörden. Die Leute können nicht nachweisen, dass sie dort überhaupt gearbeitet haben. Sie können keine weitergehenden Ansprüche stellen. Sie können auch keine Beschwerde führen gegenüber Behörden, zum Beispiel dafür, dass die Bezahlung unterhalb der in Pakistan geltenden Mindestentlohnung ist, weil sie nicht einmal belegen können, dass sie dort gearbeitet haben. Das schlägt auf das Entschädigungsverfahren zurück. Die Leute können, da ihnen die Arbeitsverträge vorenthalten wurden, nicht belegen, dass sie dort gearbeitet haben. Wer jetzt anspruchsberechtigt ist, ich bin gespannt, wie dieses Verfahren gelöst werden soll. Die zweite Ebene der Forderung, die damit aufgerissen ist, die bezieht sich natürlich auf alles, was jenseits der Brandschutzsicherungsbestimmungen und der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen liegt und des Punktes, dass die Gebäude einfach im Grunde nicht geeignet waren für Produktionsanlagen. Das sind die allgemeinen Arbeitsbedingungen. Die erste habe ich genannt, die Vorenthaltung von Arbeitsverträgen. Die zweite habe ich anklingen lassen, die Löhne liegen bei 1 bis 2 bis knapp drüber Dollar pro Tag. Das ist viel zu wenig, auch nach den in Pakistan bzw. in Bangladesch geltenden Vorschriften. Dazu kommt alles andere hinzu, der Umstand, dass die Leute 10 bis 14 Stunden arbeiten mussten, dass diese Mehrarbeit nicht entlohnt wurde, dass es aber auch für sie keine Möglichkeit gab, diese Mehrarbeit zu verweigern. Das verbindet es dann mit dem nächsten Komplex. Alle diese Betriebe entziehen sich dem Recht der Arbeiter, das sie haben, auf freie gewerkschaftliche Betätigung. Das wird entweder verboten, es wird zum Teil gewaltsam verhindert oder eben im alltäglichen Leben stetig schwer gemacht. Das ist die zweite Ebene von Forderungen, dass das aufhören muss.
Kann man das auch so sagen, das sind Forderungen, die man hier auch stellen kann, nämlich dass nicht nur die Brandschutzabkommen, die ausgehandelt worden sind, gemeinsam mit den Gewerkschaften, sondern auch, dass die internationalen Standards in internationalen Arbeitsrechtsorganisationen ausdrücklich Gegenstand von Verträgen in der Abnahme sein müssen.
Ganz genau, ganz genau. Und das bezieht sich im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie das Interview kennen, das Blüm, ich glaube, im Deutschlandradio gegeben hat. Es gibt Standards der ILO, die gelten sollten und für die umgekehrterweise auch die ILO verpflichtet ist, zu schauen, ob ihre eigenen Standards gewahrt werden. Blüm hat sich während des ganzen Interviews immer wieder darüber beschwert, dass auch die ILO ihrer Pflicht nicht nachkommt und die Dinge einfach geschehen lässt. Ja. Aber das sind natürlich die Sachen, es gibt längst ausgehandelte Sachen für die Entlohnung, für die Anerkennung der Rechte der Arbeiter und so weiter. Das wird alles nicht getan. Deswegen kann man hier eben Jeans für 15,99 Euro verkaufen. Wobei interessant nochmal ist, dass zwar C&A produzieren ließ, aber für den brasilianischen Markt. Mhm. Ja, das zeigt natürlich mittlerweile, was eigentlich diese Weltmarktverflechtung im Konkreten bedeutet.
Das sind, wenn wir mal die Forderungskomplexe angucken, die wesentlichen Forderungen. Es ist natürlich die Frage, steigen die Gewerkschaften zum Beispiel mal hier ein und wird hier kräftig auch mal die Stimme von Gewerkschaften erhoben?
Also das eine ist, ich werde heute hier telefonieren und will mich genau kundig machen. Ich werde mit IG Metall und auch mit der Leitung der Europäischen Gewerkschaftsföderation telefonieren, um zu gucken, wie ist da der Stand. Und das andere ist natürlich die Gewerkschaften vor Ort. Ich habe quasi gestern ein kleines Beschwerdemail nachgehakt, warum ich keine Antwort Antwort von unseren pakistanischen Partnern enthalte, die ich gleich gefragt habe, ob sie davon gehört haben, und bekam ein Mail, dass der pakistanische Kollege direkt nach Bangladesch, nach Dhaka geflogen ist. Das heißt, es gibt auch eine Vernetzung der Gewerkschaften vor Ort.
Am Freitag, den 30. November, wird Bilanz gezogen. Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz veröffentlicht seine alljährliche Liste mit den 300 reichsten Personen in der Schweiz. Diesem Anlass widmet die linke Wochenzeitung WOZ eine goldene Spezialausgabe über Geld und Eigentum. Und über die 300 reichsten der Schweiz, die offenbar kein Interesse haben, ihr Vermögen zu teilen. Zumindest die WOZ hat mit ihrer Together-Initiative auf Granit gebissen. Wilma Rall vom Radio Rabe Bern warf einen Blick in die aktuelle Spezialausgabe.
Die 300 Reichsten der Schweiz wollen nicht teilen, klagt die linke Wochenzeitung WOZ in der goldenen Spezialausgabe. Sie ist der finanziellen Elite der Schweiz gewidmet mit ihren rund 500 Milliarden Franken. Daneben wirkt 1 Million Franken wie ein Trinkgeld, und genau dieses Trinkgeld wollte die WOZ von den 300 reichsten in der Schweiz angemeldeten Personen für die Umsetzung ihrer sogenannten Together-Initiative. WOZ-Redaktorin Susi Stühlinger.
Die Together-Initiative will die Ungleichverteilung der Vermögen in der Schweiz mildern. Wir haben die 300 reichsten Menschen gemäß der letztjährigen Bilanz angeschrieben, ob sie die Initiative mit 1 Million Franken unterstützen möchten. Und dafür hätten sie dann auch dabei sein dürfen, die Initiative konkret auszuarbeiten und quasi als reicher Botschafter für eine Umverteilung von oben nach unten sich hinzustellen.
Wir haben die Idee, Sie das Geld, schrieb die WOZ in ihrem Brief an die reichsten Damen und Herren und bat um 1 Million Franken, um die Together-Initiative umzusetzen. Man wollte ein Startkapital anhäufen, um Ideen zu entwickeln für eine Umverteilung der Schweizer Privatvermögen von oben nach unten, um Ideen zu entwickeln, wie man die privaten Vermögen etwas gleichmäßig auf alle hier lebenden Personen verteilt.
Ja, es ist ja interessant, dass ganz viele Menschen anderswo, nur nicht in der Schweiz, der Warren Buffett, der viertreichste Mann der Welt, hat gerade diese Woche wieder gefordert, man solle doch bitte die Superreichen höher besteuern. Das gibt es auch anderswo. In Frankreich wurde das schon laut, eigentlich überall, nur in der Schweiz blieben diese Stimmen bisher aus, was ich ja auch ein bisschen beängstigend finde.
Beängstigend auch darum, weil die Schere zwischen denen, die keines, und denen, die sehr viel Vermögen haben, in der Schweiz sehr groß ist.
Die Vermögen in der Schweiz sind extrem ungleich verteilt. Dazu gibt es Zahlen. Ich glaube, das stellt auch niemand in Frage. Interessant ist ja, dass die Reichen selber das offensichtlich nicht so sehen. Der Rücklauf, den wir bei der Initiative hatten, der war sehr gering, weshalb wir uns dann auch entschieden haben, da nochmal telefonisch oder teils persönlich nachzufragen, warum sie denn jetzt nicht diese Initiative fördern wollen, die eine Umverteilung von oben nach unten zur Folge hätte.
Zusammen mit Dino Gauthier machte sich Susi Stühlinger auf den Weg rund ums Zürcher Seebecken, um persönlich bei einigen der angeschriebenen Damen und Herren vorzusprechen. Trotz Schale und Mercedes hatten die beiden wenig Erfolg. Eigentlich hätten sie fast nur Hausangestellte angetroffen, so Susi Stühlinger. Etwas mehr Glück hatte die WOZ-Redaktion per Telefon.
Ja, man kann sagen, da hat man wenigstens den einen oder die andere an die Strippe gekriegt. Allerdings wurde man dann sehr schnell abgespeist mit Sätzen wie, ja, wir spenden ganz viel Geld an bedürftige Kinder irgendwo, wir machen ganz viel Charity, lassen Sie uns in Ruhe. Das Problem ist ja, es ist ja schön und gut, wenn die Reichen Charity machen, aber das löst das Problem der Ungleichverteilung nicht.
Offenbar aber gab es zumindest jemanden, der ganz im Sinne vom amerikanischen Investor und Milliardär Warren Buffett meinte, für die Aufrechterhaltung der demokratischen Strukturen führe kein Weg an höheren Steuern für die Reichen vorbei.
Ja, das ist tatsächlich so. Das war sehr erfreulich. Das ist einer der wohl berühmtesten Bankiers der Schweiz, hat zurückgerufen und gesagt, hat tatsächlich seiner Meinung nach sei es wirklich so, dass die demokratischen Strukturen in Westeuropa und in der Schweiz nur dann aufrechterhalten werden könnten, längerfristig, wenn die Reichen eben höher besteuert würden. Das hat uns natürlich sehr gefreut.
Im großen Ganzen aber verdeutlicht die Together-Initiative der WOTS einmal mehr, wohl doch nicht ganz von ungefähr sind die Reichen so reich, dass es für eine Umverteilung nicht reicht.
Das war das ZIPFM vom 30. November 2012. Diesmal mit Beiträgen aus Freiburg, Halle und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter freie-radios.net. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel. Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal.